ARD.
Das Geilste war ja überhaupt in Bremen, wo die dann uns erwartet haben. Also, wo wir dann mit dem Flugzeug gekommen sind und das war halt Gänsehaut, ne?
Am Abend war dann klar, okay, jetzt kommt die Mannschaft irgendwann an. Das war eine so unfassbare Menschenmenge und der Flughafen ist ja nicht ausgerichtet, um da irgendwie große Zuschauermassen zu beherbergen. Also es war ein Riesenchaos und irgendwann hast du dann aber dieses Bild erlebt, wo du dann Thomas Schaaf eben aus diesem Flugzeug hast rausgucken sehen und das war eines der ikonischsten Bilder wahrscheinlich in der Geschichte der Hansestadt Bremen.
Und dann sagte irgendwann einer, Sie können hier auch aus der Luke rausgucken. Ich sag, wie eine Luke in dem Flieger.
Das sind Sachen, da kommen Emotionen hoch, die man in Worte kaum fassen kann. Für mich war das das größte Ereignis in meinem Leben. Und da habe ich lange von erzählt.
Ist alleine noch mal ganz vorne, deutscher Meister.
So früh auch deutscher Meister zu werden in München, nach so einer Saison, das war ja auch kein Zufall, das war auch keine glückliche Saison, das war schon ein besonderer Titel, ja.
Diese Saison, auch speziell der Sieg in München, der war eigentlich für mich das Allergrößte.
Es war dann so eine Gangway aufgebaut, da stand Willy Lemke oben drauf und ein Megafon, glaube ich, oder mit einer Lautsprecheranlage, hat die Leute aufgeheizt.
Ihr könnt euch euren Kindern sagen, ihr seid damals dabei gewesen, als wir Werder Bremen 2004 zur Meisterschaft gratulierten.
Der Abend des 8. Mai 2004, der Empfang am Flughafen. Schaaf mit Fahne und Kamera aus dem Dachfenster des Cockpits. Vorher der Flug, davor das Spiel in München. Der schönste Tag in Werders Geschichte. Und ihr erlebt ihn hier nochmal. Und ich verspreche euch, ihr hört Stories, die ihr noch nicht kennt. Und bisher noch unveröffentlichtes Material. Ich bin Moritz Kasserlet vom Norddeutschen Rundfunk. Ich mache diesen Sportschau-Podcast gemeinsam mit Felix Gerhardt von Radio Bremen. Seit Anfang August erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Also wir erzählen die Saison quasi in Echtzeit nach. Und dies ist die Folge, auf die ihr alle gewartet habt.
Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded.
Bremen 4 am Montag. Wir sind in der Woche der Wahrheit. Am Samstag kann Werder mit einem Sieg in München Meister werden.
Ja, wir haben schon eine gewisse Wut im Bauch.
Die Bayern haben sich zu Wochenbeginn immer noch nicht beruhigt, nach Werders klarem Sieg gegen den HSV. Drei Spieltage vor Schluss haben sie 6 Punkte Rückstand auf die Bremer und die schlechtere Tordifferenz. Ottmar Hitzfeld weiß das.
Heiß gemacht für Samstag hat den Trainer des FC Bayern auch der Manager des FC Bayern, der nicht nur einen Sieg gefordert hat, sondern einen klaren Sieg gegen Werder Bremen. Denken Sie auch an einen klaren Sieg am nächsten Samstag?
Ja, das ist richtig. Man muss ja Ziele haben. Und wir können nicht nur sagen, wir wollen 1-0 gewinnen oder 2-1 oder 3-2, sondern man muss immer versuchen, das optimalste Ergebnis rauszuholen und versuchen auch klar zu machen, in Deutschland, wer die beste deutsche Mannschaft ist. Und das ist immer das Selbstbewusstsein auch des FC Bayern München.
Das ist fast lustig, oder? Auf jeden Fall aber ein erstaunliches Selbstbewusstsein, das in diesen Tagen vor 20 Jahren viele Münchner haben. Angesichts der Umstände.
Wir wollen zeigen, dass wir die beste Mannschaft in Deutschland sind. Und das können wir am Wochenende. Und das werden wir auch. Das habe ich gesagt.
Wir gehen mal Samstag raus. Wir wollen zeigen, wer die beste Mannschaft in Deutschland ist.
Und bevor wir nochmal Ottmar Hitzfeld, Olli Kahn und Thomas Linke hören, sei daran erinnert, vergangene Woche hat Werder 6-0 gegen den HSV gewonnen.
Es ist eine klare Tendenz ja auch zu erkennen. Bei Bremen geht es mehr abwärts. Bei uns geht es mehr aufwärts. Bremen hatte 11 Punkte Vorsprung. Und wir haben nun die einmalige Chance zu Hause, den Vorsprung auf 3 Punkte zu verringern.
Da, wenn man 3 Punkte dran kommen sollte, dann bieten sich natürlich immer noch Möglichkeiten.
Bremen hatte schon so einen großen Vorsprung, da wären wahrscheinlich die Knie ein bisschen weich und man hat ja gesehen, was alles passieren kann.
Tim Borowski, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin mit Borowski im Weserstadion verabredet, wie mit vielen anderen Double-Helden auch. Wir sitzen im gläsernen TV-Studio zwischen Ostkurve und Südtribüne. Und er erinnert sich noch sehr gut an die entscheidende Woche vor 20 Jahren und an das Vorgeplänkel aus München.
Ich glaube, wir haben an dem Montag dann gesagt, pass auf, jetzt ist klar, was kommen wird. Ich weiß gar nicht,
Kicker-Tageszeitung kam, glaube ich, immer montags raus. Da hat man das gelesen. Ganz groß, wahrscheinlich auf dem Titelblatt. Und ganz ehrlich, wir haben auch nichts anderes erwartet. Also das hat das Spiel ja auch zu einem ganz besonderen Spiel gemacht. Und dass das hochgeschaukelt werden würde von allen Seiten, also ganz ehrlich, macht ja auch Sinn. Nur hatten wir alles in der Hand. Und wir hatten auch die Überzeugung. Und wir haben an dem Montag dann auch gesagt, pass auf, wir lassen uns davon auch nicht beeinflussen, nicht blenden oder irgendwas aus der Ruhe bringen, sondern wir fahren dahin, um zu gewinnen. Das war die oberste Prämisse. Eigentlich ein perfekter Aufhänger. Also eigentlich hättest du alle Überschriften hättest du ausschneiden müssen oder kopieren, hättest du an die Kabinenwand gehängt oder an die Tür. Dann hättest du einen kleinen Schmunzler gegeben und dann bist du nach München gefahren. Und dann hätte Thomas auch gar keine Rede halten müssen vor dem Spiel, sondern das hätte schon gereicht.
Wie war denn die Woche dann?
Im Grunde wie jeder andere, nur in den Gazetten stand halt ein bisschen mehr drin als sonst.
Und tatsächlich ist die Woche formal normal. Am Montagabend ist Tim Borowski zu Gast beim Sportblitz von Radio Bremen und er ist selbstbewusst.
Ja, das werden wir ja sehen, ob wir dann rausgefegt werden. Vielleicht passiert das ja auch andersrum.
Ja, und zwei andere Stars sitzen in dieser Woche bei Stefan Raab auf dem Sofa.
Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Ailton!
Zwei Tage später ist Ümit Davala auch noch in Köln bei TV Total. Und das vor dem Spiel der Spiele. Also ich behaupte mal, das würde heute kein Verein mehr zulassen. Aber damit signalisiert Werder natürlich auch, uns bringt hier nichts aus der Ruhe. Und zwischendurch kommen auch mal respektvolle Töne aus München.
Ich bin nicht so optimistisch wie mein Kollege Uli Hoeneß, dass wir die wegfegen können. Ich wäre auch zufrieden, wenn wir mit einem Tor Unterschied gewinnen, weil...
Das ist Kalle Rummenigge.
Man darf nicht vergessen, wie gesagt, die haben jetzt 22 Mal hintereinander nicht verloren und... Das ist ja auch kein Zufall, sondern das zeigt ja auch, dass die Mannschaft gut ist und auch extrem stabil ist.
Ja, und der Bayern-Boss schwärmt schon fast vom Kontakt zu Werder.
Wir haben ein wunderbares Verhältnis zu dem Management von Werder Bremen, zu den Herren Born, Müller und Allos. Ich habe die auch heute zum Essen am Samstag eingeladen. Also wir haben ein ziemlich harmonisches Miteinander und daran wird sich auch nichts ändern. Auf dem Platz wird es sicherlich rustikal und auch zur Sache gehen, aber eben... Wir haben kein Problem mit den Leuten. Es ist gut, dass der Lemke weg ist.
Oh, hoppla. Mit der Lemke ist natürlich Willi Lemke gemeint. Früher Manager, in der Double-Saison Aufsichtsrat. Der hat sich im Laufe der Jahrzehnte so manch einen öffentlichen Zoff geliefert. Am liebsten mit Uli Hoeneß. Heute sagt Lemke, das Verhältnis zu den Bayern war...
Ich würde mal sagen, angespannt. Es war eine Zeit, ich bin da ganz häufig nachgefragt worden, ob das eigentlich nur Show gewesen wäre. Aber das war keine Show. Es war natürlich für die Medien ein gefundenes Fressen, weil es gab immer irgendeine kleine Nicklichkeit, die zwischen München und Bremen lief. Und bums, gab es dann immer ordentlich einen zurück. Und dann kriegte ich wieder einen zurück oder Werder kriegte einen zurück. Und so ging das eigentlich bis zum Schluss.
Seit den frühen 80ern führten Werder und die Bayern so eine Art Klassenkampf. Hier die kleinen... finanziell nicht ganz so gut dastehenden Bremer und auf der anderen Seite die erfolgsverwöhnten Bayern. Und auch das spielt 2004 sicher irgendwie noch eine Rolle. Aber außer Lemke kommen alle gut mit den Kollegen aus München klar, auch Werder-Chef Jürgen Born.
Also ich muss wirklich sagen, auf Geschäftsführerebene war das ein unheimlich gutes Verhältnis. Man konnte ja mit denen sprechen, die waren ja immer ein bisschen schneller als wir und immer ein bisschen reicher und ein bisschen schlauer und auch besser als wir. Und wenn wir dann zusammen zum Essen gingen, dann konnte man tatsächlich fragen, dann passen wir auf, wir haben gehört, da wollen die beim DFB demnächst Folgendes und so weiter. Wie sehen Sie das denn? Dann haben die nie gesagt, das sagen wir nicht. Und die haben immer gute Antworten gegeben. Also ich war immer begeistert. Es war sehr angenehm, mit den Leuten zu sprechen.
In der Woche vor dem Spiel in München gibt es einen wichtigen Termin im Bremer Rathaus. Dort habe ich erfahren, am 4. Mai 2004, also am Dienstag, gibt es die ersten ganz konkreten Gespräche über eine Meisterfeier in der Stadt. Muss ja vorher drüber gesprochen werden, auch wenn das bei Werder eigentlich noch keiner so richtig will. Aber was ist denn, wenn die Bremer am Samstag tatsächlich in München gewinnen und Meister werden? Und wenn sie drei Wochen später auch noch den Pokal holen? Also natürlich ist das vorher schon ein Thema im Rathaus. Der damalige Bürgermeister Henning Scherf ist dabei, hat er mir erzählt.
Ich erinnere mich an eine Runde, wo ich dann sagte, Leute, das hatten wir noch nie. Da können wir nicht einfach unvorbereitet draufgehen. Wir werden wahrscheinlich mehrere Riesenfäden nacheinander haben und die müssen friedlich laufen und die dürfen nicht zu viel Polizeipräsenz haben und wir müssen gastgeberfreundlich sein, wir müssen den Leuten zeigen, dass wir mitbegeistert sind und so. Das habe ich in dieser Runde versucht darzustellen und die haben da alle mich auch versucht zu bremsen und zu sagen, das wird schon gut gehen. Also ich habe gespürt, dass dieses, wir dürfen das nicht vorbereiten, weil das sonst nicht in die Hose geht, dieses Abergläubische, das musste man aushalten, aber nicht als Vorwand nehmen, gar nichts zu tun. Man musste trotz des Aberglaubens, dass da man nicht die Fete vorbereiten darf, weil die muss hier erst gewonnen werden, dass sie trotzdem alle sich zusammengesetzt haben und wirklich umsichtig geplant haben. Das ist natürlich darum auch gut gegangen, weil die in der ganzen Serie vorher, wo die Werderaner ja auch schon große Spiele gemacht haben und große Feten hier mit Werder stattgefunden haben vor diesem Double, da hat ja die Polizei jede Menge Erfahrung gesammeln können.
Und bei Werder ist Manfred Müller der Zeremonienmeister. Der damalige Geschäftsführer will im Erfolgsfall nicht alles dem Zufall überlassen und ist bei diesem Treffen im Rathaus auch dabei.
Richtig geplant habe ich vor dem Bayern-Spiel. Klaus Allofs und Thomas Schaaf hätte ich gar nicht mitkommen dürfen. Die hätten mich rausgeschmissen. Aber dennoch muss man drüber nachdenken, was ist, wenn wir in Bayern München gewinnen. Dann sind wir nämlich deutscher Meister. Was passiert da? Und dann haben wir mit dem Rathaus gesprochen, mit der Polizei gesprochen. Was ist, wenn wir auf dem Flughafen landen? Habt ihr da Absperrungen? Wie viele Leute habt ihr da? Wie machen wir das? Wo fahren wir anschließend hin nach dem Spiel? Da habe ich mit Grotens Gasthaus, Hermann Brüns war das damals, leider verstorben inzwischen, gesprochen. Hermann, können wir zu dir kommen, wenn wir in München gewonnen haben? Ja, also da kriege ich irgendwo hin. Dann haben wir gesagt, wie kommen wir da hin zu Hermann Brüns? Da fahren uns ja alle Autos nach. Alle Fans wollen ja damit hin, wo Werder feiert. Dann haben wir mit der Polizei abgesprochen, dass die Autobahnauffahrt 5 Minuten gesperrt wird, wenn wir darauf fahren. Ist zwar rechtlich nicht ganz sauber, aber wir haben das hingekriegt, dass die Auffahrt 5 Minuten gesperrt wurde, dass wir mit dem Bus über die Autobahn nach Abergen fahren konnten.
Ja, die Party in Bremen, die Menschenmassen, darüber sprechen wir in dieser Folge noch ausführlich. Es ist erstaunlich, wie gelöst die Stimmung bei Werder jetzt kurz vor dem großen Spiel ist. Die Spieler um Valerian Ismail lachen viel im Training.
Da muss ich sagen, ich war total entspannt. Also sehr fokussiert gearbeitet, aber ich hatte diese Balance zwischen wirklich entspannt sein, locker sein und diese Laserfokus auf unsere Aufgabe. Und das war uns klar, dass wir uns was vorgenommen haben, dahin zu fliegen. Aber auf keinen Fall, aber wirklich auf keinen Fall, es war irgendwelche Angst oder Gedanke oder Zweifel, oh, was ist wenn?
Das ist bei Klaus Allofs ein bisschen anders. Zum ersten Mal gibt der damalige Geschäftsführer hier zu, dass er sich schon so seine Gedanken macht.
Ich weiß gar nicht, und trotzdem war das so ein mulmiges Gefühl, zu zeigen, sind wir der Meister oder werden wir hinterher vielleicht sogar Meister, aber kriegen da in München 4 Stück. Ne? So, und dann kann man sagen, ja, aber im direkten Vergleich, dann ist Bayern doch die bessere Mannschaft. So, und da war es natürlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns angeguckt und wir konnten es selber nicht glauben, ne, dass wir eben auf die Art und Weise dann dieses Spiel gewonnen haben.
Das spannendste Fußballwochenende in der Bundesliga steht an. Kann Werder Bremen München den Meistertitel klarmachen?
Morgen um diese Zeit sind wir alle schon schlauer. Gerade eben ist Thomas Schaaf mit seiner Mannschaft in München gelandet.
Bei uns ist eine Lockerheit vorhanden, das hat man heute auch wieder gesehen im Training. Die Mannschaft ist konzentriert, aber locker genug und genauso werden wir auch morgen ins Spiel gehen.
Das sagt Thomas Schaaf freitags am frühen Abend auf dem Rollfeld in München.
Herzlich willkommen in unserer schönen, sonnigen bayerischen Landeshauptstadt München, meine Damen und Herren, liebe Kinder.
Und 1-2 Stunden vorher lande ich auch. Diese Ansage ist nicht von damals, die habe ich vor genau einem Jahr aufgenommen, als ich mal in München zwischengelandet bin. Vor 20 Jahren fliege ich mit meinem Bruder und meinem Vater zum Spiel. Nicht wie Werder mit einer Chartermaschine, sondern Linie. Und er hier auch.
Hallo, hier ist Henry Vogt.
Er ist so etwas wie die Stimme des Doubles, berichtet in dieser Saison für Radio Bremen und die ARD von fast jedem Werder-Spiel. Seine Reportagen, auch vom Spiel in München, sind legendär. Und im Nachhinein vermute ich, dass wir damals im selben Flieger sitzen. Weiß ich aber nicht mehr ganz genau, denn wir kennen uns damals noch nicht persönlich. An diesen Moment erinnere ich mich jedenfalls nicht.
Wir hatten einen nicht so schönen Start beim Flug. Und zwar sackte der Flieger, als wir irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Meter in der Luft waren, ungewöhnlich schnell und steil ab. Und es waren etliche Werder-Fans mit an Bord und es ging ein ziemliches Wuh irgendwie durch den Flieger. Der hatte sich dann aber irgendwie schnell wieder gefangen.
Hoffentlich kein schlechtes Omen. Henry Vogt übernachtet im selben Hotel wie die Mannschaft. Und in dem hat Ailton am nächsten Morgen, also am Morgen des Spiels, einen besonderen Moment.
Samstag, ich habe eine Samstagmorgen vor Frühstück, ich habe eine alleine in den Zimmer. Mein Kollege ist da ready, ist weg. Und ich habe ein bisschen, ein paar Minuten für mich alleine. Und ich habe gesagt, ist heute schießt ein Tor gegen Bayern. Danach ist ein Frühstück mit meinem Schaf, ein bisschen spazieren. Dann haben wir ein bisschen Spaß gemacht. Und ich spiel, hab, ja, natürlich schwer, ich spiel gegen Bayern. Viele Provokationen von Bayern. Bremen in München keine Chance oder bla bla bla. Aber wir haben eine konzentriert. Wir haben zusammen, sag mal, heute das große Chance für deutsche Meister, Leute, muss gegen Bayern, pum, voller Tag. Und das genau, was die Reaktion von der Mannschaft auf dem Platz.
Vormittag spielen viele Werder-Profis zusammen Karten. Sie pokern, hat mir Ivan Klasnic verraten. Ich weiß noch, dass ich tierisch aufgeregt bin und gleichzeitig freue ich mich auf diesen Nachmittag. Ich trage das weiße Meistertrikot von 1993, ist mir eigentlich ein bisschen zu klein, geht aber noch. Wir sitzen erst in einem Lokal, in dem Udo Lattek in der Ecke Zeitung liest und mir ein Autogramm auf einem hellblauen Bierdeckel gibt. Und später sind wir noch in der Sonne auf dem Marienplatz, sehen da Werders U14 spazieren, unter anderem mit Karim Bellarabi. Von dort aus fahren wir mit der U-Bahn zum Olympiapark.
Bitte zurückbleiben.
Ich hätte das übrigens alles nicht mehr genau gewusst, aber ich habe damals eine Digitalkamera dabei und mache Fotos. Und mit denen kann ich den Tag heute ein bisschen nachzeichnen. Und diese Kamera hilft mir später auch nochmal.
Nächster Halt.
Wie die Massen aus der U-Bahn raus zum Stadion strömen, habe ich aber noch vor Augen. Und vieles von dem, was jetzt passiert, auch. Wir stehen in der Gästekurve, ziemlich mittig hinter dem Tor, weit oben, schräg unter der Anzeigetafel. Henry Vogt sitzt als Reporter für Radio Bremen weit entfernt von uns, rechts auf der Pressetribüne.
Es war ein unglaubliches Meer an grünen und weißen Fahnen. Also die Bremer große Kulisse war natürlich überall vernehmbar und deutlich zu erkennen. Und es war eine große Anspannung. Es war eine sehr, sehr große Anspannung und auch bei mir eine sehr, sehr große Anspannung. Wir hatten die Vereinbarung mit dem Sender und mit Walter Jasmer, meinem Chef, dass wir sehr üppig über dieses Spiel berichten.
Henrys Torschreie heute Nachmittag gehen in die Geschichte ein, auch in seine persönliche. Dazu kommen wir später. Während sich die Spieler unten warm machen, beginnt auch bei Premiere die Übertragung aus dem Olympiastadion. Dieser wunderschönen Schüssel mit dem berühmten Zeltdach, das aber nur eine Hälfte überspannt. Links von uns, die Gegengerade ist blank. Aber es ist ein herrlicher Frühlingstag mit viel Sonne.
Erster gegen Zweiter, das ehrlichste Duell im Fußball. Bremen ist zu Gast bei den Bayern. Heute entscheidet sich die Meisterschaft vielleicht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Es sind noch 3 Spiele, 6 Punkte beträgt die Differenz zwischen diesen beiden Teams. Und das alles besprechen wir mit 2 Experten. Herzlich willkommen, Herr Alofs, Herr Rummenigge. Schön, dass Sie da sind. Herr Rummenigge, das Stadion ist natürlich ausverkauft. Warum sagen auch Sie für sich endlich mal wieder ein großes Spiel für die Bayern?
Na, es ist ausverkauft und die Leute erwarten sicherlich ein großes, spannendes Finale. Und wir werden schauen, was wir dazu noch beitragen können.
Herr Alofs, Bezug nehmen noch mal auf die Äußerung von Herrn Hoeneß, die er auch in der letzten Woche getätigt hat, wegfegen, niedermachen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, zu den Bayern haben Sie gesagt, die Bayern, wir sind die Ersten, die gratulieren und ganz tief den Hut ziehen, wenn Bremen Meister wird. Wie passt das denn jetzt zusammen?
Also wir haben miteinander gar keine Probleme. Das hat sich heute Vormittag auch noch mal gezeigt, als wir gemeinsam gegessen haben. Ich denke, dass man auch wegfegen oder niedermachen, dass man durchaus unter Fußballern, dass man so redet. Wir haben das als gar nicht so schlimm angesehen. Die einzige Verstimmung, die wir mal im Laufe der letzten Wochen hatten, war, als eben davon geredet wurde, dass die Schiedsrichter auf unserer Seite wären und dass wir doch etwas glücklich da oben wären. Aber ich weiß ganz genau, das gilt für Kalle, das gilt auch für Uli Hoeneß und ich glaube für alle Beteiligten, dass sie anerkennen würden, wenn wir dann Meister sind und dass sie das, glaube ich, auch schon geäußert haben, dass Werder Bremen eine gute Saison spielt.
Und während Klaus Allofs das sagt, bin ich einer von knapp 10.000 Werder-Fans in der Kurve. Und auf dem Domshof in Bremen sind auch noch mal gut 20.000. In jedem Winkel des Platzes sind Menschen. An fast jedem Fenster von den Häusern rundherum stehen auch welche und starren auf die Großbildleinwand. Und Matthias Arians berichtet für Bremen 1 vom Public Viewing.
Also es ist eine Mordsstimmung und es herrscht eine unglaubliche Zuversicht bei den Fans. Ich habe mich vorhin mal ein bisschen die Fans gemischt und da waren die Tipps allesamt pro Werder von 1:0 bis 6:0. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber insgesamt natürlich eine unglaubliche Stimme.
Und könnten die Werder-Fans die Gedanken lesen, die Verteidiger Valerian Ismael jetzt in München hat, dann wären die Euphorie und die Vorfreude vielleicht noch größer.
Nach dem Aufwärmen, wo wir zurück in der Kabine gekommen sind, am dem Tag gegen Bayern, dann wusste ich, heute gewinnen wir. Also ich war sowas von 100% sicher. Und das hat sich ausgestrahlt in der Mannschaft. Und wir wussten, also heute gibt es nichts zu nehmen für die Bayern. Nicht diese Überheblichkeit, aber einfach zu sagen, wir haben so weit gebracht und mit wirklich tolle Leistung, mit entschlossene Leistung. Und wir wussten, das ist der Schritt zu machen, um Meister zu werden. Und wir haben eigentlich diese Herausforderung genommen, weil wir gesagt haben, okay, auch wenn du verlierst, könntest du trotzdem die Woche danach Deutsche Meister werden. Wir wären trotzdem vorne geblieben. Aber für uns das war, ey, das wäre geil, diese Geschichte. Meister werden und noch in München nach alle Attacken, die du gemacht hast. Aber also das wäre doch eine geile Geschichte zu Ende zu bringen. Und das war in unserem Kopf. Wir wollten das zu Ende dort bringen.
Anpfiff zum Spiel der Spiele. Bayerns letzte Heimniederlage ist übrigens 13 Monate her. Ein 0:1 gegen Werder. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Bogenlampe von Johann Miku. Und kurz nach Ismael kommt auch Tim Borowski auf einen untrüglichen Gedanken.
Nach 5 Minuten war das für mich entschieden. Klingt komisch, aber nach 5 Minuten wusste ich, Bayern macht hier heute gar nichts. Und es sind so Kleinigkeiten. Es ist jetzt schwer, jetzt so nach 20 Jahren nochmal alles irgendwie zu erklären. Aber Zusammenspiel untereinander, Körpersprache, Abschlüsse, Spielzüge, die funktioniert haben, kleine Fehler, große Fehler Fehler der Bayern, die dann teilweise sogar auch dann zu Toren führten. Dieses Sammelsurium war einfach ja, schön zu sehen auf der einen Seite. Und das macht ja auch was mit dir als Spieler. Und das gibt dir noch mehr Selbstvertrauen. Und das wächst dann von Minute zu Minute. Und ich habe ja eben schon gesagt, nach 5 Minuten war das für mich eigentlich entschieden. Weil du gemerkt hast, also die haben so einen Respekt auch vor uns. Ich will nicht sagen Angst, aber Respekt. Und dann klappte alles bei uns und dann funktionierte alles und dann kamen auch die Tore. Deswegen war das eigentlich ein Traumspiel tatsächlich.
Und bald geht's los. Wo das erste Tor gefallen ist, dann habe ich schon gedacht, ja, heute ist es soweit. Heute ist es Zeit, vielleicht eine neue Ära zu entwickeln, so.
Bremer setzen sich durch über Borowski. Schön, wie er das machte gegen Hasan Salihamidžić. Der Ball schon auf links, schon in der Mitte der Hälfte der Bayern. Über Ailton, der sucht die Anspielstation, findet sie noch nicht, bringt sie in die Mitte auf Klasnic. Kahn kommt raus und der verliert den Ball und Klasnic ist da, schießt, Tor für Werder. Ein Riesenpatzer von Oli Kahn, dem der Ball aus der Hand springt. Der Klasnic ist da. Kurft einmal um den Kahn rum, sieht, dass das Tor frei ist und haut den Ball in die Kasten. Ich schaue auf die Uhr. 19 Minuten sind gespielt und Werder führt mit 1:0. Alle sind sie aufgesprungen von der Bank. Thomas Schaaf, die Ersatzspieler. Schaaf steht immer noch da und in der Fankurve, dort wo die 9000 Bremer sind, da ist der Teufel los. Mensch, ist das ein Auftakt. Das ist das 13. Tor von Ivan Klasnic. Da hatte er auch nicht mehr mitgerechnet, dass er noch an den Ball rankommt.
Und diesen Patzer von Oliver Kahn, dass man den so ausgenutzt hat. Am Ende des Tages habe ich ja gar nicht aufs Tor geguckt. Ich habe nur geguckt, gefühlt, wo das Tor ist und so den Ball dann auch dahin geschossen. Ich glaube, diesen Patzer wird er nie vergessen.
Es gab von dir ein bis heute legendäres Interview.
Ja.
Du mit Simon Rolfes im Arm, wo du dann nochmal dich bei Oli Kahn bedankt hast.
Ich habe das vorher mit Oli besprochen, dass er mir ihn vorlegt. Ich habe ihm gesagt, er soll mir ihn extra mehr, dass ich mich nur ein bisschen drehen muss und ihn reinschieben muss. Okay, dass er so nett war, dass er das auch gemacht hat, wollte ich nochmal Danke an Oli sagen. Und Oli, nächstes Mal wird besser. Tschüss Oli, danke nochmal.
Warst du da eigentlich?
Nein, ich war nicht besoffen. Ich war noch nie besoffen in meinem Leben. Es sah so aus und es klang auch so, aber es war nicht so. Ich war natürlich ein bisschen heiser auch vom Feiern, aber ja, das musste halt raus mit Oli nochmal. Und ich glaube, dieses Interview, ich habe ihn mal 2016 im Studio in Frankreich mal gefragt. So, und Oli, erinnerst du dich noch? Ah, lass mich in Ruhe, hat er mir nur gesagt.
Der am Boden krabbelnde Kahn, der sich drehende Klasnic, ein Bild für die Ewigkeit, das den Domshof in Bremen fast platzen lässt. Und eine Situation, die Radioreporter Henry Vogt in München an seine Grenzen bringt.
Und ich erinnere auch diesen Torschrei so sehr, weil er mir richtig Kraft gekostet hat. Das kannte ich bis daher gar nicht. Ich habe da, glaube ich, so viel reingelegt. Da war so viel Kraft drinne, dass ich für einen Moment gar nicht richtig atmen konnte. Der war richtig so heftig. Weil das irgendwie so, das war unglaublich. Also das war so. Dieses, und der Kahn kommt aus dem Tor, verliert den Ball und dann Klasnic und dann kommt einmal dieses ganz kräftige Tor. Das ist, glaube ich, der lauteste Torschrei meiner ganzen Fußballreporterzeit gewesen.
Und Henry Vogt hat mehrere hundert Male Tor ins Mikrofon geschrien. Drei Rufe kommen heute noch hinzu.
Und ich muss sagen, verdientermaßen diese Führung für Werder Bremen. Ich habe noch nichts Meisterliches vom FC Bayern München gesehen. Die spielen wirklich wie ein deutscher Vizemeister. Und noch nicht eine einzige Tormöglichkeit haben sie sich hier im Laufe der Partie herausgespielt. Die Bremer über Fabian Ehrn, schon in der Mitte der Hälfte. Und auf Johan Miku und die Möglichkeit. Und das Tor! Tor durch Miku! Das ist doch der Wahnsinn. 2:0 für Werder. 26. Spielminute. Und der kleine grün-weiß-orangene Knäuel dort hinten im linken Eck der Bayernhälfte freut sich irrsinnig. 2:0 durch Johan Miku. Der Pass in den freien Raum. Miku konnte durchstarten. Der Ball kam von Ernst. Miku ungedeckt auf Kahn zu. Und dann mit dem Heber sowas von gekonnt oben ins rechte Eck. Und die Bayern sind fertig, vielleicht sogar fix und fertig. 2:0 für Werder. Sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, die Bremer dort auf der Bank. Immer mal wieder recken sie die Fäuste nach oben und zeigen an, wir führen hier in München. Uli Hoeneß ist zusammengerückt dort, man sieht ihn kaum noch. Zusammengesunken auf der Bayernbank, die Hände voreinander geschränkt. Ich kann sein Gesicht nicht sehen, aber ich vermute, es ist puterrot.
2:0, Alter, was geht hier ab? Wir gucken uns auf der anderen Seite des Stadions ungläubig an. Menschen um mich herum haben Freudentränen in den Augen. Und wenn ich heute mit Thomas Schaaf darüber spreche, dann klingt er so euphorisch wie selten.
Nicht überrascht, aber ich war schon sehr angetan, mit welcher Mentalität wir auch auf dem Platz waren. Also das war schon bemerkenswert. Also auch in der Woche sehr konzentriert gearbeitet, aber trotzdem auch eine gewisse Lockerheit gehabt. Und dann eben dort auf den Platz zu gehen, die Mannschaft hat eine Klarheit ausgestrahlt von Anfang an. Und das war schon sehr bemerkenswert. Und ich glaube, das hatte auch eine große Wirkung. Also man hat das ja auch im Stadion gemerkt. Dazu 10.000 Bremer, glaube ich, in dem Stadion. Also es war alles voll. Es war fast Heimspielatmosphäre. Es war großartig, die Unterstützung. Und ja, es war ein Tag, wie man ihn sich, glaube ich, wünschen kann, ne?
Ich war einer von den 10.000 und ich fand es, nicht falsch verstehen, fast ein bisschen langweilig, weil es ging so schnell und ich stand da oben auf der Tribüne und habe gedacht so wie, das kannst doch jetzt irgendwie nicht, das war's, aber es kann's ja, so einfach kann das ja eigentlich nicht gehen. Und so habe ich die Stimmung übrigens auch wahrgenommen. Es war gar nicht so, Also es war für alle so, okay, ja, das, dann war es das jetzt wohl irgendwie und dann feiern wir nachher. Aber
Normalität.
Ja, so wie war das für Sie?
Ja, es war, nein, es war für mich was wirklich so, dass ich, ich kann das nicht, überrascht wäre falsch, aber ich war erstaunt, wie wirklich die Mannschaft so sicher aufgetreten ist, so selbstbewusst aufgetreten ist. Die Tore passten dann noch dazu, das erste Ding mit Kahn natürlich, mit dem Ball und dann der Lupfer von Joe, dann das Tor von Toni, was dann eben auch mal seine Schusstechnik auch aufgezeigt hat nochmal, ne? Diesen Schlenzer da oben rein. Großartig, also fantastisch.
Für Premiere kommentiert Marcel Reif das Spiel und die Worte, die jetzt kommen, kennt ihr alle.
Borowski, Ailton, versucht den Grundschuss und trifft! Es geht ja alles! Und sie lassen ihn aufziehen, sie lassen ihn ziehen, sie lassen ihn schießen. Das ist ein Debakel im Moment für den FC Bayern.
3:0 für Werder Bremen durch Ailton. Das wird nicht nur ein Werder-Sieg, das wird eine Demontage des FC Bayern München. Ailton mit seinem 27. Tor in der Fußball-Bundesliga. Was ist das für ein Spiel hier im Münchner Olympiastadion? Unfassbar, diese Entwicklung. Sie haben viel erwartet, die Zuschauer hier, die aus Bremen hierher gereist sind. Aber nicht eine solche Begegnung, in der Bayern München so was von vorgeführt wird. Der Angriff eingeleitet über Borowski, gespielt auf Ailton. Der steht an der 16-Meter-Linie, wird nicht angegriffen. Die Bayern wissen nicht, was sie machen sollen. Ailton guckt sich das Eck an und dann haut er den Ball mit dem linken Fuß oben in den linken Winkel des Tores. Vom Schützen aus gesehen und Werder führt mit 3:0.
Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Oliver Kahn ein bisschen gesehen, ein bisschen weg vom Tor. Ich sage mal, okay, schießen. Und ich habe genauso, schießen, ein bisschen den Ball in die Luft und mega Tor, ein schönes Tor, das ist eine Kaltdusche für Bayern, 3:0. Und nach dem Tor, ich habe ein bisschen laufen, alleine, und ich habe mit meinen Fingern so, Deutscher Meister, Deutscher Meister, Deutscher Meister, das genauso, ne? Und danach kamen alle Spiele, wir zusammen machen, und ja, 3:0, in der Pause, ja, wir natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Bayern, das Bayern ist Bayern, aber 3:0, sag mal, Leute, Bayern schießt keine 4 Tore heute, ne? Schon vorbei. Und das, ja klar, natürlich schon vorbei.
Halbzeit in München und in Bremen auch. Auf dem Domshof ist das Public Viewing längst zum Vorspiel der größten Party geworden, die die Stadt je gesehen hat. Werder Stadionsprecher Arne Zeigler hat sich nicht ins Getümmel geworfen.
Also, ich war ganz hin und her gerissen, weil ich wollte eigentlich unbedingt nach München, aber habe mir dann gesagt, ich möchte aber auch irgendwie gerne in Bremen sein, wenn die Meister werden. Also es war so, ich wäre gerne an beiden Orten gleichzeitig gewesen. Und ich bedauere immer noch ein bisschen, dass ich nicht in München war. Auf der anderen Seite haben wir das Spiel bei mir im Wohnzimmer, wir haben Gäste eingeladen. Es war Prominenz da, Andreas Bovenschulte war bei mir im Wohnzimmer, weil dessen Kinder mit meinem Sohn in den Kindergarten gegangen sind.
Also wir müssen einmal ganz kurz, der heutige Bürgermeister von Bremen
hat damals mitgeguckt,
auf deinem Sofa gesessen.
Ja, der Bestsellerautor David Safir, mit dem ich befreundet bin, war auch mit da. Unsere Kinder waren da, das ganze Wohnzimmer war voll, wir haben uns einen Beamer geliehen. Das Ding ist, ich hatte damals ein war es noch Sky oder war es noch Premiere? Das war noch Premiere wahrscheinlich, ne? Ich hatte ein Premiere-Abo. Aber den Decoder hatte ich in meinem Arbeitszimmer eine Etage tiefer stehen. Ich hatte aber so eine Vorrichtung, mit der man über eine Antenne das Bild von einem Fernseher auf einen anderen übertragen kann. Deswegen haben wir dann oben das reingesteckt und konnten dann auf dem Beamer das Fernsehprogramm von unten gucken. Und mein Sohn, der damals 3 Jahre alt war, der heute beinharter Werder-Fan ist, der ist irgendwann gelangweilt unten ins Zimmer gegangen. Und während wir oben mitfieberten, schaltete er auf Benjamin Blümchen um. Und wir saßen alle oben und plötzlich lief auf diesem Beamer Benjamin Blümchen. Mein Sohn saß unten hochzufrieden auf dem Teppich und guckte. Und ich rannte runter und stellte diesen Fernseher wieder um und musste ihm erklären, du kannst jetzt kein Benjamin Blümchen gucken. Aber wir haben dann wirklich dann auch angestoßen. Und es war eine richtige Fußballparty dann bei uns im Wohnzimmer. Es war ja ein herrlicher Frühlingstag. Und an dem Tag habe ich dann, mein Freund Bertolt Brunsen war auch da, an dem Tag haben wir Lebenslang Grün-Weiß aufgenommen. Mit ganz viel Alkohol im Kopf.
Ich habe übrigens, Benjamin Blümchen ist schuld daran, dass ich Sportreporter geworden bin.
Okay.
Weil ich die
Folge. Es gibt die Folge Benjamin Blümchen als Sportreporter.
Als Fußballstar.
Ne? Als Fußballstar,
und ja. Und Carla Kolumna sitzt im Waldstadion.
Ja, ja, ja.
Aber das hat mich so fasziniert.
Ja.
Und das, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, wahrscheinlich auch.
Benjamin Blümchen ist der Torwart, ne?
Ja, der genau. Falsch macht. Und da prallt der Ball von seinem, Ball, von seinem Bauch ab und.
Ja, ja.
Ja. Verrückte Geschichte. Ja, dann wart ihr, dann hat Werder gewonnen. Was ist dann passiert? Also ich saß übrigens, ich war in München im Stadion, ja. Und ich hatte es andersrum. Ich habe es dann ein bisschen bereut, nicht in Bremen zu sein. Also ich würde es heute nie wieder anders machen.
Es war alles gleich richtig und gleich falsch.
Ich saß abends im Hotelzimmer und habe es heute Journal gesehen und gesehen, was in Bremen abgeht. Und da dachte ich, ja, jetzt bin ich in der falschen Stadt.
Ja.
Nachmittags bin ich genau an der richtigen Stelle. Die Party in Bremen, der Empfang am Flughafen, das kommt übrigens alles noch. Und wie Arne Zeigler die Werder-Hymne lebenslang grün-weiß aufnimmt, besprechen wir in einer anderen Folge noch ausführlich. Jetzt steht es in München 3:0 für Werder. Und Klaus Allofs kann es gar nicht glauben.
Wir waren die bessere Mannschaft. Wir waren in jeder Beziehung die bessere Mannschaft. Und wir waren, wir haben den schöneren Fußball gespielt. Wir waren cleverer. Wir waren wacher in den einzelnen Situationen. Wenn ich an das Tor von Ivan denke, wo Olli Kahn den Ball wegklaut und das Tor macht oder die Schüsse von Ailton und von Johann. Ja, es war am Ende, glaube ich, konnte auch Bayern nicht sagen, hier ist heute aber der Schiedsrichter oder das, sondern man musste einfach anerkennen, Bremen ist in diesem Jahr der verdiente Meister. Ja, das war eigentlich hervorragend. Das war eigentlich so das Schönste. Kann man in einem besseren Spiel deutscher Meister werden? Nein, man kann nicht, wenn man beim Konkurrenten im Auswärtsspiel die Meisterschaft klar macht, ja, das wodurch soll das noch zu toppen sein? Das kann man nur noch toppen mit dem, was anschließend geschehen ist.
Ja, die Feier kommt noch. Erstmal plätschert die zweite Halbzeit vor sich hin. Daran ändert auch das 1:3 von Rheuma Kai nichts. Und erinnert ihr euch noch an die erste Folge dieses Podcasts? Da hatte Jan Böhmermann, heute Fernsehstar, damals noch Nachwuchsreporter bei Radio Bremen 4, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige für den wieder mal zu spät aus dem Sommerurlaub kommenden Ailton aufgegeben. Jetzt kommt er dem Brasilianer ganz nah, hat er bei Arne Zeigler im Podcast All You Need Is Love gesagt. Und ich habe ihn neulich bei der 125-Jahr-Feier von Werder darauf angesprochen. Und es ist wirklich so gewesen, sagt er.
Da war ich Bremen 4-Reporter und bin mit der Bremen 4A-Klasse runtergefahren. Das hieß dann, die Chefin hat gesagt, ja, wenn ihr runterfahrt, weil es so lang ist, müsst ihr euch abwechseln. Du bist Reporter jetzt. So. Und dann standen wir vorm Olympiastadion. Wir sollten die Stimmung einfangen, weil das war natürlich das Highlight. Wenn Werder gewinnt, wird Werder Meister. Und dann merktest du, okay, Werder gewinnt. Wir hatten aber keine Karte natürlich nicht, sondern wir sollten einfach nur von draußen die Fans abfragen. Weißt du, was wir dann gemacht haben? Kein Witz, wir sind ins Olympiastadion geklettert. Also ich habe dann die Kollegin Nina angestiftet, die damals, ich glaube, noch kürzer dabei war als ich. Und habe gesagt, pass mal auf, ey, ganz ehrlich, wir stehen im Wagen jetzt hier ab. Und wir gehen jetzt da rein und gucken uns das an. Und dann sind wir tatsächlich auf die Tribüne geklettert. Das hat geklappt. Das war dann, die Sicherheitsleute waren dann nachlässig oder alle wollten das Spiel sehen, weil es ging um die Meisterschaft. Und dann habe ich den Gewinn der Meisterschaft 2004 illegal heimlich im Olympiastadion in München gesehen, weil ich reingeklettert bin mit Nina. Und ich weiß noch, dass ich mir damals so ein ganz nicht vergiftetes Kompliment von Nina eingefangen habe. So ein, hey, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so krass drauf bist, weil ich dann schon echt so ein Betrüger-Mindset hatte, aber ich unbedingt rein wollte und mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit auch an den Sicherheitsleuten vorbeigelaufen bin. Und die, glaube ich, dann, weil ich da so dreist einfach reinspaziert bin, gar nicht nochmal nach der Karte gucken wollten. Ich bin wirklich über zwei Zäune, musste ich klettern. Und ich bin mal vorgeklettert und weil Nina viel kleiner war, habe ich sie dann reingehoben. Und wir sind dann unerkannt rein und haben dann, weil oben irgendwie Plätze frei waren, konnten wir uns da unauffällig reinstellen. Ich weiß, dass die Sicherheitsleute auch rumgelaufen sind und geguckt haben, Momentchen mal, wo sind denn mehr Leute in den Reihen, als da eigentlich rein dürfen? Und wir haben irgendwie zwei freie Plätze ergattert in der letzten Reihe. Und dann haben wir tatsächlich den Gewinn der Meisterschaft illegal im Münchner Olympiastadion gesehen, im Auftrag von Bremen 4 und haben im Nachhinein auch noch Stimmen eingefangen und eben die Meisterschaft mitbekommen. Ja.
Dann steht Böhmermann an diesem Nachmittag des 8. Mai 2004 vielleicht ein paar Meter hinter mir. Und jetzt hört ihr eine der wenigen Aufnahmen direkt aus dem Gästeblock. Ich habe damals eine kleine, klobige Digitalkamera dabei. Und so schlecht wie der Sound klingt, so miserabel ist auch die Bildqualität. Aber die Stimmung ist dann doch ganz gut in der zweiten Halbzeit. Ah, das war mein Bruder gerade. Und ich erinnere mich, dass schon während des Spiels in der zweiten Halbzeit irgendwann auf den beiden alten Anzeigetafeln mal kurz steht, wir gratulieren Werder Bremen zur deutschen Meisterschaft. Da hat jemand zu früh auf den Knopf gedrückt und für einen großen, kurzen Jubel bei uns im Block gesorgt. Und Ailton spielt das Ding unten locker runter.
Ich gucke nach oben, die letzte 5 Minuten, 3-1. ist alleine nochmal ganz vorne, Deutsche Meister! So, und warte noch für den Schiri, muss pfeifen und danach, boom, schon Realität. Deutscher Meister Werder Bremen.
Am Spielfeldrand kommt jetzt auch Bewegung rein. Plötzlich stehen da Kartons neben der Werderbank. Und Geschäftsführer Manfred Müller sagt mir:
Im Stadion muss ich noch sagen, in München war es so, dass ich bis zur 88. Minute gewartet habe, stand 3-1. Und bin dann zu den Bayern gegangen und sagte: Habt ihr noch irgendwo zwei Kisten Champagner stehen? Und die Bayern haben gesagt: Haben wir, wir stellen euch die in die Kabine. Ich sage: Rechnung könnt ihr nach Bremen schicken, haben sie aber nie gemacht, haben nie die Rechnung geschickt und haben dann zwei Kisten Champagner in die Kabine gestellt. Aber ich habe bis zur 88. Minute gewartet. Man macht dann nicht hingehen, man guckt dann immer noch und sagt, aber es war dann so.
Aber wer gibt denn dann zum Beispiel die Meister-T-Shirts in Auftrag?
Das hat Holger Berger gemacht oder der Zeugwart hat das in Eigenregie vorher gemacht. Auch das wusste Thomas Schaaf nicht und Klaus Allofs. Also die hätten jeden rausgeschmissen, der gesagt hat, wir planen mal für die Meisterschaft und wir machen dann dies und das. Und dann hätten die gesagt, lass uns zufrieden, wir müssen Fußball spielen und wir müssen gewinnen. Meister ist irgendwas, was danach kommt. Ja. Und so weiter. Insofern muss man das dann schon auf die Kappe nehmen, auf die eigene Kappe nehmen und muss sagen, was ist wenn? Ja. Welchen Plan haben wir denn? Und den hatten wir dann.
Ich weiß noch, als ich bei Werder in der E-Jugend gespielt habe, da haben wir die T-Shirts bekommen, auf denen stand Deutscher Meister 1995 Werder Bremen. Ihr alle wisst, da hat es Werder am letzten Spieltag in München noch vergeigt und Dortmund ist vorbeigezogen, aber die T-Shirts waren halt gemacht. Wie jetzt auch die in München 2004. Dieses Mal aber nicht für die Tonne. Und jetzt viel Spaß. Es ist 17.17 Uhr am 8. Mai 2004.
Das Spiel ist aus und Werder Bremen zum vierten Male deutscher Fußballmeister. Der deutsche Meister 2003-2004 heißt Werder Bremen und es ist ein unbeschreiblicher Jubel jetzt in diesem Stadion. Alle Spieler sind zu einem Knäuel zusammengeeilt und sie bejubeln den Meistertitel. Und der Baumeister, der Architekt, es sind im Grunde genommen zwei, die umarmen sich innigst vor der Trainerbank. Klaus Allofs und Thomas Schaaf, eng zusammengerückt, eng umeinander geschlungen und die Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie haben hier beim Klassenprimus, beim FC Bayern München, den Titelgewinn vorzeitig perfekt gemacht. Sie haben sich hier schon an dieser Stelle die Schale geholt, zwei Spieltage vor Saisonende und das hatte ihnen keiner zugetraut, weil sie alle glaubten, dass sie noch Nervenflattern kriegen. Aber Werder hat Bayern München hier im Olympiastadion vor 63.000 Zuschauern die Grenzen aufgezeigt. Sie sind alle in die Fankurve geeilt, die Spieler.
Dieses Bild werde ich nie vergessen, wie sich der von Henry Vogt eben beschriebene Spielerknäuel auflöst und die Profis auf uns in der Kurve zusprinten, über die Werbebanden springen und einfach feiern, umlagert von Fotografen. Oder wie Nelson Valdez heute sagt:
War einfach Ecstasy, sag ich mal.
Ja, selbst beim sonst so ruhigen Kapitän.
Und wer hat sich da noch die Fahne gegriffen? Das ist Frank Baumann. So leidenschaftlich habe ich den noch nie gesehen. Frank, einmal Glückwunsch. Die Zeit muss sein für uns, für Radio Bremen. Die Fahne hat er in der Hand. Ich habe sie noch nie so ausgelassen gesehen.
Ja, ich bin auch noch nie deutscher Meister geworden.
Das ist wahr. Da schmeißt er die Arme noch mal wieder hoch. So klingt Frank Baumann, wenn er ausgelassen ist. Hier in München zu gewinnen, ist das Größte, oder?
Ein deutscher Meister zu werden, ist das Größte. Ich meine, dass wir jetzt hier in München geschafft haben, das spielt für mich persönlich jetzt keine Rolle. Es ist zwar eine Rivalität zwischen zwei Vereinen, aber für uns zählt einfach, dass wir es geschafft haben. Und das ist einfach geil.
Hat er echt gesagt, ne?
Ja, man arbeitet ja ein ganzes Jahr dafür hin, am Ende dann auch seine Ziele zu erreichen, auch wenn die Meisterschaft vor der Saison nicht unser Ziel war. Aber umso glücklicher war man natürlich, dass man etwas Außergewöhnliches erreicht hatte und mit der Ausgangslage, aber auch mit der Art und Weise des Fußballs, wie wir gespielt haben, wie wir die Menschen nicht nur in Bremen, sondern ganz Deutschland, glaube ich, auch begeistert haben, war es einfach eine perfekte Saison bis dahin. Und dementsprechend war natürlich die Freude, die Erleichterung extrem groß.
Und wie einst Franz Beckenbauer beim Titelgewinn 1990 in Rom der deutschen Mannschaft, so schreitet Thomas Schaaf über den Rasen des Olympiastadions. So, als wollte er sagen, hier ist meine große Triumphstätte. Ailton kommt auf Schaf zugelaufen. Ach, ist das ein schönes Bild. Sie herzen sich, sie umarmen sich. Ailton bedankt sich bei Schaf und der wiederum bei seinem Torjäger, der heute seinen 27. Treffer erzielt hat. Die beiden haben manche Sträuße miteinander ausgefochten. Aber dies alles zum Wohle des Vereins und zum Wohle des SV Werder Bremen und für einen ganz großen Erfolg. Ailton kniet nieder, küsst den Rasen des Olympiastadions. Schaf traut sich nicht in die Fankurve, steht mit weitem Abstand zu seinen Spielern jetzt im 16-Meter-Raum der Münchner Bayern und schaut sich das Spektakel, die Hände hinten zusammen, verschränkt hinter dem Körper an. Er darf sich freuen. Und er darf zufrieden und stolz sein auf dieser Leistung seiner Mannschaft, was er mit diesem Team hingekriegt hat.
Ja, also ich wollte in keinster Weise irgendwo jemand kopieren, Beckenbauer nachmachen oder sonst was, sondern es war für mich irgendwo so die Situation, ja, es war ein Jubel und diese Euphorie und die Mannschaft hat das geschafft und rannte in die Kurve und es war der Jubel da und für mich war das ein Moment, da ist was passiert, ein Jahr vorher und da waren viele persönliche Dinge, die mir da in den Kopf kamen. In so einem Erfolg hat man dann vielleicht auch, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders und so ein bisschen Blick auf sich selbst, was hast du da erlebt? Und das kam in mir hoch und das war ein Moment für mich selbst und den habe ich dort für mich gehabt und das wirkte vielleicht ein bisschen irritierend für den einen oder anderen oder ein bisschen komisch oder wie auch immer, aber ich war da einfach in mir und das war meine Situation und danach gab es ja dann viele Momente des Jubels mit Toni, der dann Rotz und Wasser geheult hat und da gesagt hat, hol mich zurück und ich will bleiben oder der eben mit seinen Gefühlen da total Ping-Pong gespielt hat. Aber dieser Jubel und diese Begeisterung. Ich habe noch dieses Bild der Kurve da im Kopf, diese große Euphorie. Auf der anderen Seite nach Abpfiff, Shake Hands von Uli Hoeneß, der das dann eben auch so akzeptiert hat. Und ich weiß noch, wie Ottmar auf dem Weg zur Pressekonferenz gesagt hat, wir überlassen euch heute die Bühne. Ihr seid das Team, wo heute hier diese Bühne präsent hat.
Aus den Stadionboxen trieft dieser Song, das weiß ich auch noch, während Ailton im Strafraum vor der Kurve hemmungslos weint. Nicht nur, weil er nach der Saison zu Schalke geht und das tief bereut, sondern weil er mit Thomas Schaaf ein Schicksal teilt. Auch er hat vor der Saison seinen Bruder verloren.
Ja, ich weiß, dass diese... es ist immer schwer, diese Thema vor... Vor der Saison, ich habe meine Bruder schon gestorben in Brasilien. Und mein Bruder ist eine auch Fußballspiel. Und mein Bruder, er hat eine große Hilfe für mich. Diese Motivation für Ailton Fußballspiel früher. Und in dieser Saison ist es schwer, so schwer. Ich will nach Hause, mein Bruder hat gestorben und ich habe mit meinem Vater gesprochen. Ich will zurück nach Hause, nach Brasilien. Aber danach meine Familie sagt mir, nein, bleib in Deutschland, du hast sehr gut gespielt, du hast deinen Platz ist in Werder Bremen. Du hast eine große Leute, viele Fans in Deutschland. Ich liebe Ailton, war unten nach Brasilien zurück. Und da habe ich gesagt, okay, ich spiele für meinen Bruder noch ein bisschen hier in Deutschland. Und diese Saison habe ich alles Tor. Ich habe immer für meinen Bruder das. Mein Bruder es ist wie eine, wie, das ist genau wie ein Vater. Das ist mein Bruder und mein Vater auch. Ich habe zwei Vater, meine Bruder und meine Vater, das ist klar. Aber ich habe deutscher Meister für ihn. Ich habe beste Spiele der Jahre für ihn. Ich habe die beste Torschießen, die beste Ausländer, alles für ihn, für meinen Bruder.
So. Das heißt, in dem Moment hast du geweint, hast du an ihn gedacht? So?
Ja, ich habe nach dem Spiel und ich habe geguckt nach oben und sag mal, für dich, Lau, Aderaudo ist dein Name. Und wenn ich dieses Thema Deutscher Meister zurück, ist bei mir ist immer schwer und ist immer, ich denke, mein Bruder ist zu Hause und auch gucke dieses Spiel. Aber ich habe das Spiel gesehen, aber ganz oben. Und ja, das ist alles für ihn.
Kurz nachdem Ailton in den Armen von Alofs und Schaf liegt, hüpft er mit den anderen vor der Kurve über die rote Tartanbahn. Vorbei an so 1 Meter hohen, magentafarbenen Würfeln, die Werbung sind für Bayerns Hauptsponsor. Einer davon geht im großen Gedränge kaputt. Und Henry Vogt ist mit Mikrofon inzwischen mittendrin.
Jetzt bin ich ziemlich nah dran an Ailton. Toni, einmal noch für Radio Bremen. Ich sage erstmal noch...
Radio Bremen, Ailton live, deutscher Meister. Was ist das?
Ja.
Klar, ich muss ein Tor schießen. Für Thomas Schaaf, für mein Schaaf, für Bremen, für meine Familie, für alles. Muss deutscher Meister in Portugal das Campione.
Ja, sie sind überschäumend, die Bremer Spieler. Es sind... Szenen, die man kaum beschreiben kann, was sich hier abspielt. Ailton hat sich eine dieser Meisterschalen geben lassen aus Plastik. Fabian Ehrens schwenkt gerade eine große Bremen-Fahne direkt in der Kurve. Hier wird gesungen, vielleicht können wir den Gesang einmal ganz kurz mitkriegen. Ich gehe mal richtig hinein in die Kurve, dort wo Pascal Borel noch ist und auch Markus Braun und Fabian Ehrens ist bei mir. Ich sage einfach mal Glückwunsch. Eine Riesengeschichte heute. Sagen Sie mir mal einfach, wie es in Ihrem Herzen zugeht.
Ich bin sprachlos.
Und läuft schon wieder weg. Ich hoffe jetzt vielleicht mal Klaus Allofs zu kriegen, der mir hier entgegenkommt. Und wir gehen hier über den Rasen des Münchner Olympiastadions. Christian Schulz, einmal ganz kurz zu mir kommen. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Können Sie mir schon sagen, was in Ihrem Herzen losgeht, in dem Bauch los ist?
Es ist ein einzigartiges Gefühl, gerade so als Bremer nochmal die deutsche Meisterschaft mitzunehmen nach Bremen. Hier in München. Es ist ein wahnsinniges Gefühl. Und jetzt wollen wir nur noch mit unseren Fans feiern.
Mach das. Klaus Allofs, einmal ganz kurz. Wir sind live auf Sendung. Einmal Glückwunsch.
Ja.
Sensationell. Wissen Sie schon, was Sie sagen können?
Ich weiß, was ich sagen kann. Natürlich ist das sensationell. Ein Spiel, die Meisterschaft hier zu entscheiden, das ist natürlich die Krönung dieser Saison gewesen. Und natürlich waren wir optimistisch, aber ich habe gedacht, heute nun entschieden und dann ist es eigentlich so gut wie gelaufen. Aber dass wir heute hier so souverän spielen würden, das habe ich nicht gedacht.
Thomas Schaaf ist jetzt auch noch einmal im Interview, vielleicht können wir da noch mal mit rangehen. Thomas, noch mal zwei Sätze eben einmal für den Heimatsender, wenn wir schon zusammen sind. Ich sage erstmal von ganzem Herzen Glückwunsch zu diesem Erfolg.
Danke.
Wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen von Radio Bremen Sie jetzt anpacken könnten, ja, das würden Sie, glaube ich, gerne machen, Sie umarmen und einfach beglückwünschen. Können Sie auch die Wünsche oder Ihr Glück auch noch mal rüber transportieren an die Fans?
Ja, ich denke, wir brauchen uns nur drehen hier. Das ist sensationell. Ich glaube, so viele Werder-Fans hat es in München, glaube ich, noch nie gegeben. Und das, was unsere Fans dieses Jahr geleistet haben, da muss man eigentlich auch eine Schale für hergeben und muss sagen, das war auch extra klasse.
Dann hier zu gewinnen, an dieser Stätte, das ist ja ein Triumph für die Ewigkeit.
Ja, hängt das nicht so hoch. Es war uns letztendlich egal. Wir haben heute hier das Spiel gehabt. Wir wollten uns heute hier beweisen und das hat die Mannschaft eindrucksvoll gezeigt.
Morgen ist Jahrestag, 5 Jahre Thomas Schaaf bei Werder und jetzt schon Meister.
Morgen ist Muttertag.
So, wir haben noch mal einmal Nelson Valdez. Nelson, ich sage erstmal Glückwunsch. Den Sekt in der Hand, das Handy am Ohr. Ist das der Anruf in Paraguay?
Ja, der Anruf über Paraguay. Ja, jetzt bin ich überglücklich. Ich kann nicht einen Kommentar jetzt geben. Tut mir leid.
Geht gar nichts.
Geht gar nichts. Das ist ein schönes Gefühl. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und es wird nicht das letzte.
Danke. Ich muss aufpassen, ich lebe hier als Reporter auch nicht gerade ungefährlich.
weil man, wie man sich vorstellen kann, Reporterscharen, Leute mit Kameras hier an einem vorbeilaufen und gelegentlich natürlich auch umstoßen. Die haben sich gerade Miku und Klasnisch eine große Fanfahne genommen, haben sie sich über den Körper gelegt und gehen jetzt gleich auf eine Ehrenrunde. Und ihnen tun es gleich Christian Schulz und auch der Borowski. Und direkt im 16-Meter-Raum, da saßen eben der kleine Valdez und da saß auch Klasnic. Beide mit einer Piccolo-Flasche ausgestattet. Also ich glaube, das war's von hier. Deutscher Fußballmeister-Moment. Vielleicht doch noch eine Möglichkeit, bei Jürgen L. Born noch einmal nachzuhaken. Jürgen Born. Einmal ganz kurz für Radio Bremen. Ich sage erstmal Glückwunsch. Ganz kurz, wir sind live auf Sendung. Einmal ganz kurz. Wir müssen den Präsidenten einmal haben. Ist das Sekt hier in diesem kleinen Becherchen?
Ja, Unternehmersprudel, den haben wir uns heute verdient. Das heißt, wir hier nicht so sehr, aber die Spieler und die sportliche Leitung haben Großartiges geleistet. Und ich glaube, wir haben es verdient. Wir sind glücklich und wir sind voller Stolz, haben eine breite Brust und passen im Moment in kein Hemd mehr rein. Selbst nicht das kleine grüne Hemd. Irgendeiner hat es vorbereitet. Und ich muss es auch gleich noch anziehen. Und dann wollen wir nach Bremen und uns in die Bremer Massen hin. Einstürzen.
Ja, das sollen Sie auch tun und diesen Tag, diesen außergewöhnlichen, wirklich genießen. Möchten Sie eigentlich auch so wie die Jungs da hinten in die Fankurve laufen, am liebsten im Grunde Ihres Herzens?
Ja, die sind gut drauf, und aber das ist etwas für die Spieler und für Thomas Schaaf und Klaus Allofs. Die haben die Arbeit gemacht und die sollen sich da auch feiern lassen. Aber so im Stillen, in der Ecke, so hinter so einem dicken Pfeiler, feiere ich innerlich für mich ganz alleine mit.
Es wird ein grandioser Empfang geben. Wir hatten immer Kontakt auch zum Domshof. Die Menschen sind schier aus dem Häuschen, Autokarawanen, und die tanzen da durch die Straßen. Natürlich, weil Werder deutscher Fußballmeister ist, weil sie Großes vollbracht haben. Sie hatten im Vorfeld gesagt, wir gehen dahin, wenn wir in Bremen sind, wo noch ein Licht brennt.
Ja, das wird jetzt sehr schwer, denn die ganze Stadt steht in Flammen und jetzt weiß man nicht, wie wir uns verteilen sollen. Aber als ich in der Halbzeit im Fernsehen diese Menschenmassen sah, das hat mich schon angegriffen.
Ja. Und das rührt sich jetzt auf, ich merke.
Ja, das berührt mich.
Das geht ans Herz.
Absolut.
Und das geht Jürgen Born bis heute so. Der damalige Werder-Chef wird auch 20 Jahre später noch sentimental.
Na ja, gut, zunächst habe ich mich dahin gesetzt und gedacht, mal sehen, was heute passiert. Man hat ja keine Idee. Ja, und daher haben wir ein bisschen gefeiert, wo noch Licht war. Es war überwältigend. Das sind Sachen, da kommen Emotionen hoch, die man in Worte kaum fassen kann. Für mich war das größte Ereignis in meinem Leben. Und habe ich lange von gezerrt.
Und bis heute wird Born jeden Tag an diesen 8. Mai 2004 erinnert. Immer wenn er schlafen geht und am nächsten Morgen aufwacht.
Die Eintrittskarte hängt heute noch über meinem Bett an der Wand. Und die kommt nie da weg.
Und auch Ivan Klasnic hat bis heute ein Souvenir von diesem Tag.
Ich erinnere mich noch, dass ich vom Fan einen Hut geschmissen bekommen habe. Den habe ich, glaube ich, den ganzen Abend angehabt. Diesen rosanen Hut oder rosa-grün oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch habe. Ich bin der Meinung, den habe ich noch irgendwo. Aber es war natürlich ein Erlebnis, wo man sagen kann, ja, was man erstmal nicht vergessen wird, aber wo man sagen kann, diese lange Arbeit, dieses lange Glück, was wir hatten, jetzt hat es gezeigt, dass wir es geworden sind. Und das ist, glaube ich, ja, nach dem Anfang, wie schwer der war gegen Pasching und wie schwer es war, überhaupt, ja, wieder oder überhaupt den ersten Schritt zu machen, ob jetzt das Hertha-Spiel, dann die Spiele, ob das jetzt beim HSV oder in München, zu Hause gegen München, immer wieder nicht mit Problemen, aber mit Schwierigkeiten, wo man halt in den letzten Minuten die Tore schießen musste, um dann auch an erster Stelle zu sein.
Und das hat sich dann alles so gelöst, ne? An dem 8.
Ja, natürlich. Also, ja, wenn man das zurückdrehen konnte, würde man das sofort zurückdrehen und nochmal dieses Erlebnis zu haben.
Und dann geht die Party erst richtig ab. Im dampfenden Entmüdungsbecken mit Bremer Bier aus Flaschen. Fast alle Spieler tragen das dunkelgrüne Meister-T-Shirt mit Meisterschale drauf. Nur Ailton, Manier und Kristajic sind komplett nackt.
Thank you.
Werder Bremen steht vorzeitig als neuer deutscher Meister fest, 2 Spieltage vor Schluss.
Mit einer demütigenden Vorstellung für Bayern München haben die Bremer ihren 4. deutschen Meistertitel perfekt gemacht.
Werder Bremen ist neuer deutscher Fußballmeister.
Grün-weiße Freudentraume.
Einen dicken Glückwunsch an den SV Werder Bremen. 4. Meisterschaft nach 1965, 88, 93, nun auch im Jahr 2004.
Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen wurde in Bremen auf dem Domshof auf einer riesigen Leinwand übertragen. Zehntausende sind dort und auch mein Kollege Stefan Schiffner. Und Stefan, ich glaube, ganz Bremen tanzt, oder?
Also was sich hier abspielt, ist unglaublich. 25.000 Werder-Fans außer sich. Südländische Stimmung, bengalisches Feuerwerk. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Es gibt hier eine Riesenparty und Grün-Weiß.
Mein Vater, mein Bruder und ich sind nach dem Spiel irgendwo am Münchner Stadtrand mit Verwandten aus München essen. Also keine Ahnung, wer das geplant hat. Und ich habe keine Ahnung, was zeitgleich in Bremen abgeht. Werder Stadionsprecher Arndt Zeigler kennt nur eine Richtung.
Am Abend war dann klar, okay, jetzt kommt die Mannschaft irgendwann an. Und ich weiß noch ganz genau, wir dachten ganz naiv, okay, wir fahren da jetzt hin. Aber die ganze Stadt war komplett dicht. Es war so, du bist nirgendwo durchgekommen. Du hast in der Neustadt schon, die Langemarkstraße war schon komplett zu. Es waren überall Menschen auf der Straße, die zu Fuß Richtung Flugplatz gegangen sind. Wir haben dann irgendwann gefühlt auch 1,5 Kilometer vorm Flughafen das Auto irgendwo hingestellt und sind dann auch zu Fuß weitergegangen. Und ich dachte erst mal, geht da hin und guckt schön und die kommen an und man jubelt. Aber es war so, du bist kaum da drauf gekommen, auf dieses Rollfeld da oder auf dieses Gelände. Es war dann so eine Gangway aufgebaut, da stand Willy Lemke oben drauf und mit einem Megafon, glaube ich, oder mit einer Lautsprecheranlage, hat die Leute aufgeheizt.
Aber wie?
Ja, darüber müssen und werden wir gleich noch sprechen. Und Willy Lemke erzählt uns seine spannende Version. Die Werder-Mannschaft ist in München am Flughafen, fliegt gleich mit einer kleinen Chartermaschine zurück nach Bremen. Und jetzt wird's ganz großartig. Michael Rudolph ist damals Mitarbeiter von Werders Medienabteilung und hat seine Videokamera dabei und hält damit alles fest. Jetzt am Flughafen, dann im Flugzeug nach Bremen, beim Empfang am Flughafen und auch bei der internen Party am späten Abend. Und das ganze Material hat er mir tatsächlich in die Hand gedrückt. Hier, bitte. Wow, da sind echte Schätze bei. Hier singen die Spieler in der Abflughalle. Wir sind in dieser Folge also ganz nah dran und bekommen ganz intime Einblicke in den Abend des 8. Mai. Und jetzt muss der damalige Geschäftsführer Manfred Müller die Party-Location erstmal noch klar machen.
Nach dem Spiel in München habe ich bei Bodens Gasthaus angerufen und habe gesagt, jetzt sind wir Meister. Ja, sagt er, jetzt habe ich meinen Saal voll. Ich sage, wir müssen da irgendwo rein. Da sagt er, ich werde alle Gäste, die jetzt im Saal sind, ausquartieren in meine Tennishalle. Gebt 3 Runden aus, dann werden die zufrieden sein und schmück euch den Saal. So ist das dann gewesen und so sind wir hier gelandet. Die Polizei hat das abgesperrt. Es waren natürlich chaotische Zustände auf dem Flughafengelände, weil die Fans sind auf die Fahrgastbrücken gestiegen und überall und sind da gesprungen. Man wusste gar nicht, inwieweit sie diese Brücken aushalten, wenn da 20 Leute gleichzeitig springen, ob die davor vorgesehen sind. Und das war also alles sehr eng, aber trotzdem sehr schön, weil es auch spontan war. Und insofern war das abgesprochen mit der Polizei und eben eine kleine Feier bei Grotens.
Nur einer wird an diesem Abend alles verpassen.
Und dann habe ich gesagt, du bist so eine Trottelesch.
Valerian Ismail hat schon vor Wochen zugesagt, an diesem Samstag nach Mainz ins aktuelle Sportstudio zu kommen.
Ich stand live im Fernsehen, habe ich in meinem Kopf gesagt, ja, du bist eine Trottelesch.
Tja, Tim Borowski hat Laune.
Ja, feuchtfröhlich, würde ich sagen. Ne? Viel gesungen, viel gelacht und einfach auch viel genossen tatsächlich.
Ja, und zwischendrin einfach auch mal nichts gesagt. Ich habe mir die Videoclips aus dem Flieger angesehen und es ist zwischendurch auch mal ziemlich ruhig. Also das ist ein kleines Flugzeug, auf der einen Seite des Ganges 2 Sitze, auf der anderen Seite nur einer, ich schätze mal so 15 Reihen oder so. Viele Spieler haben ihre Frau oder Freundin dabei. Und in so einer kleinen Maschine ist es immer laut. Aber die Spieler machen nicht nur die ganze Zeit Party. Willy Lemke unten in Bremen schon.
Er hat das super gemacht.
Und deshalb sage ich, ich möchte gleich hier alles vor Freude übertrumpfen sehen. Ich will sehen, wie hier unsere Mannschaft, unsere Dummerschaft, laut Anlauf und alle willkommen heißt.
Aus welchem Impuls heraus sind Sie eigentlich zum Flughafen gefahren und wie kam es, dass Sie dann oben auf der Bühne standen mit dem Mikrofon in der Hand?
Also,
auch Willy Lemke treffe ich im Weserstadion. Und es ist sehr unterhaltsam, wie er seinen legendären Auftritt am Flughafen erklärt. Ein paar Tage vorher hatte er einen schweren Sportunfall und war beim Torschuss gegen den Pfosten geknallt, hat aber Blutgerinnungsprobleme.
Ich hatte ganz, ganz starke Schmerzmittel bekommen in der Klinik und die hatte ich morgens genommen, war dann für den Tag fit durch die ganz starken Drogen, die ich da eingenommen hatte.
Das Spiel in München guckt er deswegen nicht auf dem Domshof, sondern zu Hause mit der Familie. Also erstmal.
Und als das Ding dann seinen Lauf nahm, dachte ich, ich bleib jetzt nicht hier. Ich fahre in die Stadt. Und meine Frau sagte, du bist vollkommen bekloppt. Du stehst unter Drogen und wie kannst du jetzt ernsthaft in die Stadt fahren? Ich
sag, es ist vermutlich eine berechtigte Frage. Lemke geht mit Krücken zur Straßenbahn und stürzt sich dann in der Innenstadt ins Getümmel.
Und Henning Scherf, unser Bürgermeister, ist mir in den Arm gelaufen. Den sieht man ja immer, weil er so lang ist, so 50 Meter voraus. Und der gilt ja auch als Umarmer der Stadt. Und also ich kam auch kaum aus seiner Umarmung raus. Und ich sag, du, ich muss jetzt dringend irgendwo was trinken und muss mal gucken, wie es jetzt eigentlich überhaupt alles weitergeht. Denn ich wusste ja gar nichts. Also ich wusste nur, wir waren deutscher Meister geworden. Wir waren alle auf Wolke 13. Und dann dachte ich, ja, die kommen am Flughafen ab. Du bist jetzt auf dem Domshof. Komm, wir gehen in die ständige Vertretung. Kneipe bei uns in der Böttcher Straße.
Das ist eine ganz kleine Straße, die vom Bremer Marktplatz abgeht, also vom Domshof zu Fuß in 2 Minuten erreichbar, mit Krücken in 4 vielleicht. Henning Scherf trinkt dort, wie immer, heißes Wasser. Willy Lemke, Kölsch.
Okay, dann habe ich einen Kölsch getrunken, das schmeckte wie Coca-Cola mit ein bisschen Biergeschmack. Und dann lernte ich, dass man einen Deckel draufsetzen muss, aber ich hatte keine Lust, den Deckel aufs Glas zu legen, sondern ließ den immer daneben und habe fleißig getrunken, bis der Kellner dann irgendwann sagte, Herr Lemke, das waren 17 Kölsch und das Wasser, da reden wir nicht drüber, dass der Bürgermeister getrunken hat. Und ich dachte, 17 Kölsch auf die gute Stimmung, die ich schon mitgebracht hatte durch die Tabletten, die ich morgens schlucken durfte. Und dann bin ich absolut, ja, wie auf einem anderen Stern los. Ich habe dann, damals war ich ja noch Senator, hatte ich immer einen Fahrer auch. Und Herr Heller, der hatte das schon irgendwie geahnt, dass er gebraucht werden würde. Jedenfalls rief ich ihn an. Er sagte, Herr Senator, ich bin schon hier gleich um die Ecke. Sie wollen doch bestimmt zum Flughafen und können ja nun nicht mit dem Bein oder mit den Krücken jetzt zum Flughafen laufen.
Also Willy Lemke hatte ordentlich ein Sitzen und aber noch wie? Schmerzmittel.
Aber wie. Und nur so kann man ja auch meinen Auftritt erklären.
Also und dann steigt Lemke also in seinen Dienstwagen, mit ihm noch ein paar andere Leute, die er getroffen hat. Henning Scherf, der Bürgermeister, geht zu Fuß, hat er mir erzählt. Und Lemke lässt sich zum Flughafen fahren.
Und das war so eine verrückte Situation. Wir fuhren dann durch die Neustadt. Die Ampeln waren alle ausgeschaltet, die blinkten alle nur gelb, weil Massen von Leuten zum Flughafen liefen. Und auf den Kreuzungen standen Polizeibeamte, zum Teil mit Werder-Cappies und Schals und winkten dann nur durch und machten Blödsinn und wir hupten die an und die fanden überhaupt nichts dabei, dass da zum Teil die Beine aus dem Auto rausguckten. Da darf man heute überhaupt nicht drüber nachdenken, was da los war. Hab mich noch gewundert, dass ich gar nicht gefahren bin. Aber das hat Herr Hiller nicht zugelassen, Gott sei Dank. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen. Aber so sind wir dann fast im Schritttempo von der ständigen Vertretung über die Kaisenbrücke rübergefahren, dann zum Flughafen, kamen da an. Da waren schon ein paar tausend Leute da. Und dann kam die damalige Pressechefin, oder Senatspressesprecherin, Birgit Rambalski, auf mich zu. Ach, sagt er nicht. Er sagt sie, ja, Willi, dich schickt der Himmel. Sagt, was ist denn los? Ja, wir müssen die im Zaum halten. Die Leute drehen ja alle völlig durch. Geh mal nach oben und erzähl denen irgendwas. Naja, und ich bin ja nicht irgendwie mikrofonscheu, das kann man mir ja nicht nachsagen. Ich dann also das Mikrofon genommen mit Henning Schärf, dann nach oben gegangen auf diese, was war das, so eine Treppe? Die nach
Gangway
oben,
oder
was? Eine Gangway irgendwie in gewisser Weise so. Da sind wir dann nach oben gestiegen und dann habe ich denen irgendwas erzählt, aber fragen Sie mich bitte nicht, was das war. Aber es war nicht sehr viel Gescheites, sondern ich habe die immer nur angebrüllt, dass ich glücklich bin und sie doch auch so glücklich wären. Und dann hat das dann immer so ein Hin und Her gegeben. Und das Ganze hat dann zum Schluss dazu geführt, dass sie alle so außer Rand und Band waren, so wie ich auch, aber ich hatte ja dafür wenigstens eine Begründung, dass die dann, als die Maschine gelandet war, da war nichts mehr zu halten. Da haben die einfach die Zäune genommen, haben die Zäune auseinander. Das kann man ja relativ leicht, wenn man die anhebt, dann kann man sie ja quasi öffnen und da gab es eben ein paar Techniker, die das rausgekommen hatten und dann bums, waren mit einmal so geschätzte 3.000, 4.000, die das durchbrachen. Ja, und dann brachen alle Grenzen und ja, dann war das unbeschreiblich, was wir da erlebt haben auf dem Flughafen in Bremen.
Da kommen sie wieder, da oben, schaut dahin, das ist die Maschine. Das ist die Maschine, der Werder Bremen jetzt landet.
Als Willi Lemke das sagt, schwebt der kleine weiße Siegerflieger gerade am dunkelblauen Abendhimmel über den Flughafen. Und die Stimmung an Bord erwacht wieder. Dieser Gesang kommt auf, als die Spieler gerade die Menschenmassen unten auf dem Rollfeld sehen. Die meisten übrigens mit grün-orange-weiß gefärbten Haaren. Der Trainer nicht, der ist aber auch geflasht.
Wir dann auf dem Flug waren nach Bremen und schon immer wieder die News bekommen haben, ey, in Bremen ist der Bär los und die ganze Stadt ist außer Rand und Band und alle sind auf dem Domshof und bewegen sich jetzt alle Richtung Flughafen. Die ganze Stadt ist in Bewegung, überall wird gefeiert und dann kam eben immer mehr so dieser Spruch, ja, es sind schon, was weiß ich, 10.000, 15.000, 20.000 am Flughafen und die anderen pilgern jetzt alle dahin und so weiter. Und dann hatten wir zuerst gefragt gehabt, ich hatte mit dem Piloten, mit dem Steward auch gesprochen, ich sage, ist es möglich, dass wir, als wir dann so in Richtung Bremen kamen, ob wir dann vielleicht mal drüber wegfliegen können. So um von oben auch dieses Bild zu haben auf dem Flughafen, ob das überhaupt geht, ob das möglich ist. Und dann haben die gefragt und haben die gesagt, ist machbar, können wir machen. So, das war schon mal eine besondere Nummer, dass du da rausgucken konntest. Und ich glaube, die Maschine hat noch mal so einen kleinen Wackler gemacht. Ich weiß nicht, ob man das so gesehen hatte. Und ist dann gelandet und es war ja unfassbar.
Sie ist gelandet!
Das ist doch verrückt, oder? Es gibt noch keine Smartphones, keiner kann irgendwas posten. Und trotzdem strömen die Massen zum Flughafen. Und irgendwo mittendrin steht Arndt Zeigler, großer Fan und bis heute Stadionsprecher.
Das war eine so unfassbare Menschenmenge und der Flughafen ist ja nicht ausgerichtet, um da irgendwie große Zuschauermassen zu beherbergen. Also es war ein Riesenchaos und irgendwann hast du dann aber dieses Bild erlebt, wo du dann Thomas Schaaf eben aus diesem Flugzeug hast rausgucken sehen. Und das war eines der ikonischsten Bilder wahrscheinlich in der Geschichte der Hansestadt Bremen. Also dass du die in den Flieger da hast ankommen sehen. Und es war so, wie du einen Ball bejubelst, den du auf dem Weg ins Tor reinsingen kannst. Hast du diesen Flieger gesehen? Wusstest, da sind sie drin. Und jetzt drehen hier gleich alle durch. Es war so wie nichts anderes, was man vorher oder hinterher erlebt hat.
Thomas?
Und dann sagte irgendwann einer, Sie können hier auch aus der Luke rausgucken. Ich sage, wie eine Luke in dem Flieger. Also erstmal so Sicherheitsgedanken. Wie kann da eine Luke sein? Wo? Wir haben Türen und irgendwo ist eine Luke. Was soll da passieren? Ne? Also kann da auch mal was anderes passieren? Und dann sagt er, ja, wir haben da irgendwo so eine Luke. Da können Sie rausgucken. Ich sage, ja, wenn ich da rausgucken kann, gucke ich halt mal raus. Dann mache ich das. Ja. Das Ding ist gelandet, die machen die Klappe auf, die stellen da irgendwo so einen Stuhl hin oder so eine Leiter oder sowas und so eine Treppe da und ich gucke da oben raus. Und naja, der Erste, ich guckte da oben raus und dann sind wir die die Nebenbahn da gekommen und dann eben Richtung Terminal gefahren und dann gab mir der Erste eine Fahne und dann hast du eine Fahne nach. Dann kam der Nächste und sagte, hier ist die Kamera, hier ist die Kamera. Und ich sage, was soll ich denn damit jetzt, wie soll ich denn da jetzt und filmen und wie soll das gehen?
Es ist das Bild dieser Double-Saison. Der lächelnde Schaf mit der wehenden weiß-grünen Fahne und der Kamera oben aus dem Dachfenster des Flugzeugs.
Ja, und dann habe ich einfach halt versucht, so viele Bilder mir irgendwo da oben einzuspeichern und aufzunehmen. Zu gucken, unsere Familien standen da auf der Seite und als die Maschine dann gestoppt hat, wir vor der Menschenmenge dort zum Halt gekommen sind, ich da oben irgendwo mit der Kamera immer im Gange war, ich wusste gar nicht, was nimmt die da auf, bin ich da überhaupt richtig und auf der anderen Seite die Fahne in der Hand. Es war natürlich irgendwo so ein Bild, was natürlich überall durchging, ich aber nicht wusste, was ich da eigentlich gemacht habe. Also, dass jeder dich daraufhin anquatscht und jeder natürlich. Auf der anderen Seite, ich natürlich das große Vergnügen hatte, ein Bild zu haben, da aus dem Flieger rauszugucken und eben alle Leute dort irgendwo so total geflasht werde von diesem Anblick.
Super, oder?
Die Maschine steht und der Pilot hat eine Fahne. Scharf zieht sich seine Anzugjacke über, die Flugbegleiterin öffnet die Tür und Frank Baumann kann es kaum erwarten, rauszukommen.
Geht's los? Ich bin so nervös. Ich bin so nervös.
Ja. Ist überhaupt jemand da?
Wer ist denn der Erste, der raus muss?
Genau.
Wahnsinn!
Der Meistertrainer betritt Bremer Boden. Und erster Gratulant draußen ist Bürgermeister Henning Scherf.
Und die Leute waren auf dem Flugplatz. Die Polizei war gar nicht in der Lage, die auch vom Flugplatz wegzukriegen. Das hätte alles ganz furchtbar schief gehen können. Ging aber nicht schief, haben sich alle gut benommen.
Der Reihe nach kommt die Meistermannschaft die kleine Flugzeugtreppe runter. Listisch auf Krücken, Ailton mit grün-orangem Stirnband. Nur Ismail fehlt. Der sitzt in Mainz im aktuellen Sportstudio. Und ich liege einsam in meinem Münchner Hotelzimmer, emotional total leer. Und ich ahnte ja nicht, was in Bremen los ist. Wie auch. Ich sehe es erst jetzt im Fernsehen.
Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist der absolute Ausnahmezustand. Wir sind auf dem Flughafen in Bremen. Und der deutsche Meister SV Werder ist hier einer Art und Weise empfangen worden, wie nie zuvor. Alles okay?
Alles klar.
Komm mit aufs Bild, dann wird es einfacher, wird weniger geschubst hier. Ja. So, weißt du was? Wir zeigen euch jetzt mal was Wunderbares. Nee, den haben wir nicht. Wir haben noch Fabian Ernst.
Ist jetzt ausgelassen gefeiert, muss man sagen, auf jeden Fall. In der Kabine, im Flugzeug und ich hoffe, das geht noch so weiter heute Abend.
Das heißt, die Mannschaft ist also meisterlich beim Feiern?
Ja, wir werden so langsam warm, auf jeden Fall.
Was geht heute Abend noch?
Ich lasse mich überraschen. Ich meine, es ist ja Weltklasse, was hier abgeht, ne? Das genieße ich erstmal.
Okay.
Danke.
Glückwunsch.
Keiner weiß genau, was der Plan des SV Werder jetzt ist, aber die Offiziellen wissen schon, was der Plan ist. Die haben sich irgendein Restaurant ausgesucht, mitten in der Stadt. Keiner kennt angeblich die Adresse. Sie wollen für sich sein.
Aber ihr seid noch eben dabei und hier schließt sich ein Kreis. Erinnert ihr euch, dass ich im Januar in einer Folge von meiner Kohltour erzählt habe, also Kohl und Pinkel, das ist so ein Bremer Brauch, wie der ganze Saal dann bei Grotens Deutscher Meister wird nur der SVW gesungen hat? Und in genau dem Saal feiert die Mannschaft jetzt heimlich die Meisterschaft. Es wird ein langer Abend, ein sehr langer Abend für Tim Borowski.
Also wir sind an dem Abend gelandet und direkt zu Grotens. Das war ja, schöner Empfang mit den Familien dann, sind dann weiter ins Hotel, weil wir da gab es immer so eine Partyreihe, die wirst du wahrscheinlich dann auch kennen, weil du ein ähnliches Alter hast. Da sind wir dann auch hin, da habe ich nur blöderweise mein Jackett verschenkt. Hatte dann natürlich am nächsten Tag ein Riesenproblem. Aber auch das wurde gelöst.
Wie?
Und
wie ein neues irgendwie.
Ja, aber von einem Amateurspieler, der irgendwie nicht dabei war oder so. Und das passte dann einigermaßen. Also wir haben relativ viel gefeiert tatsächlich, ja, das stimmt, in der Woche danach. Ich finde auch zurecht.
Am nächsten Tag ist trainingsfrei. Thomas Schaaf ist bei einem Korbballturnier seiner Tochter Valeska. Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison Reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir. Moritz Kasserlet. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und kommende Woche geht die Party weiter. Werder bekommt im Weserstadion die Schale. Und endlich könnt ihr auch die Sportclub-Story zum Podcast sehen. Heißt natürlich auch das Werder-Märchen 2004. Findet ihr natürlich in der ARD Mediathek. Haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Nicole Graul haben diese Folge produziert.